Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber wozu ist er auferstanden? 2014 hat das deutsche Satire-Magazin, jetzt muss ich nachschauen, wie das heißt, der Postillion hat getwittert, die Mehrheit der Deutschen ist dankbar dafür, dass Jesus Christus für ein verlängertes Wochenende gestorben ist. Und aus diesem Satz spricht eben, da macht man sich ein bisschen lustig darüber, dass die Mehrheit der Deutschen zwar Ostern feiert, aber keine Ahnung hat, wieso. Sie denken, es geht um ein verlängertes Wochenende. Das stimmt natürlich nicht, auch nicht in Österreich. Wozu ist Jesus auferstanden? Christen glauben an einen Gott der Liebe. Dass dieser Gott aus Liebe Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Aber hat das wirklich funktioniert? Hat Jesus wirklich am Kreuz für die Sünde der Welt bezahlt? Das bedeutet, hat er alles Böse, allen Egoismus, alle Selbstverliebtheit, diese Gottesallergie in uns, die bösen Taten, die bösen Gedanken, hat er das wirklich in sich aufgenommen und verdaut am Kreuz? Aber natürlich so, dass es ihn umgebracht hat. Ist er dafür gestorben am Kreuz? Ja, es stimmt. Wie Jesus gerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, da war das wahr, da ist das passiert. Und damit wir das ganz genau wissen, ist er auferstanden am Ostersonntag. Das beweist es. Er holt uns zurück in seine Familie. Dazu ist er gestorben und auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und das sehen wir an seinen Spuren, die er setzt, an seiner Suche und dass er sich selbst schenkt. An den Spuren, an dem Suchen und an dem Schenken sehen wir das. Und lesen wir miteinander unseren Bibeltext für heute, der steht im Johannesevangelium. Johannes war dabei und er berichtet von Ostern. Ab in Kapitel 20 schreibt er ab Vers 1: Am Tag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala in aller Frühe, als es noch dunkel war, zum Grab. Sie sah, dass der Stein vom Eingang entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus liebte, und berichtete ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin er gebracht worden ist. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg und gingen zum Grab. Beide beeilten sich sehr, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabhöhle hinein. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, das Jesus um den Kopf gebunden hatte. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war für sich zusammengefaltet. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden. Dort steht ja, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden nach Hause zurück. Maria stand noch vor dem Grab und weinte. Da beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastanden, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: Warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm: Wenn du ihn fortgenommen hast, so sage mir, wohin du ihn gebracht hast. Ich möchte hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte: Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Herr. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht zurück. Ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich gehe zu dem, der mein und euer Vater ist, mein Gott und euer Gott. Maria aus Magdala ging zu den Juden und Jüngern und sagte, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Ostern fängt an und Ostern fängt damit an, dass Jesus Spuren setzt. In den ersten 10 Versen sehen wir die Spuren, die Jesus setzt. Zuerst ist ja noch alles finster, aber je höher die Sonne steigt, desto klarer sehen alle die Spuren, desto klarer werden diese Spuren. Er hat den Tod besiegt. Die Spuren sind eindeutig. Welche Spuren sind da? Die Schrift wäre auch so eine Spur gewesen. Das steht ja in Vers 9. Aber die Jünger haben sie nicht kapiert. Sie haben so einfach nicht verstanden, was in der Schrift schon gestanden ist. Ihr Glaube an die Auferstehung stammt nicht aus ihrem Bibelwissen, sondern es war umgekehrt. Nachdem sie verstanden haben, erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist, dann haben sie es endlich auch in der Schrift entdeckt und gesehen, dass es so vor langer Zeit vorhergesagt worden ist. Das ist eine Spur, die sie nicht sehen. Aber welche Spuren sehen sie? Sie sehen den Stein. Der Stein ist weggenommen, Vers 1. Sie sehen, der Leichnam ist verschwunden. Das Grab ist leer. Sie sehen die Tücher, das Leinentuch, die Leinentücher und das Schweißtuch. Die sind noch da. Und sie sind auch ordentlich zusammengefaltet. Das ist ungefähr so wie in diesem Bild. Das mag ich eigentlich sehr gern, dieses Bild. Da sieht man, wie schön da aufgeräumt ist in dem Grab. Da liegt das Kopftuch schön zusammengefaltet und da die Schweißtücher. Wir wissen natürlich nicht genau, wie das ganz genau ausgeschaut hat, aber Johannes berichtet, dass die zusammengefaltet waren. Das ist ungefähr das, was Petrus sieht. Vers 6 und Vers 7, da lesen wir, was Petrus sieht. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Das war also keine Nacht- und Nebelaktion. Da ist niemand schnell eingebrochen und hat so schnell wie möglich den Leichnam gestohlen. Niemand hätte dafür zuerst den Leichnam mühselig ausgewickelt und dann auch noch aufgeräumt und für Ordnung gesorgt. Das ist schon echt interessant zu Ostern, Ostermorgen, Ostersonntag in Jerusalem. Alles ist chaotisch. Alle, die Leute rennen hin und her. Alles ist durcheinander gewirbelt. Durcheinander laufende Menschen, durcheinander gewirbelte Gefühle. Alles bis auf das Innere des Grabes. Da ist alles schön ordentlich. Ich glaube, Jesus hat da aufgeräumt. Er hat, glaube ich, die Tücher zusammengelenkt. Also denk daran, wenn du das nächste Mal die Wäsche zusammenlegst. Ich glaube aber nicht nur, dass Jesus die Hausarbeit heiligen wollte hier, sondern er hat eine Spur hinterlassen. Die Tücher sind da und sie sind ordentlich. Die Spuren sind eindeutig. Der Stein ist weg, das Grab ist leer, der Leichnam ist weg, die Tücher sind da, aber sie sind ordentlich zusammengelegt. Die Spuren sind eindeutig. Jesus hat den Tod besiegt. Niemand von uns muss das einfach so glauben. Niemand von uns muss sein Gehirn ausschalten, um Christ zu sein. Das ist wahr, was wir sagen, und es gibt gute Gründe dafür. Das ist tatsächlich passiert. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und das hinterlässt natürlich Spuren, sowas. Auch für uns heute. Was sind denn unsere Spuren, die wir haben? Wir haben auch die Schrift. Jesus hat die Schrift erfüllt. Niemand außer Jesus hat diese Vorhersagen erfüllt, die Jahrhunderte vor ihm geschrieben worden sind. Prophezeiungen. Wann und wo und wie er geboren werden würde. Prophezeiungen über seine Taten, über die Art, wie er lehrt, über seine Wirkung. Prophezeiungen darüber, wie er sterben wird. Was mit seinem Gewand passiert. Mit seinen Knochen. Wo er begraben wird. Prophezeiungen darüber, dass er für unsere Sünden stirbt und aufersteht und den Tod besiegt. Niemand außer Jesus hat die Schrift erfüllt. Seine Spur für uns. Das leere Grab ist eine Spur für uns. Niemand in der Antike hat es jemals bezweifelt, dass das Grab leer war. Wenn der Leichnam von Jesus noch im Grab gewesen wäre, wie leicht wäre es gewesen, den christlichen Glauben auszulöschen? Einmal raus zum Grab, Leiche raus, dreimal durch Jerusalem, Christentum beendet. Das hat niemand machen können. Der Leichnam war weg, das Grab war leer, weil Jesus auferstanden ist. Und dann sind auch noch Spuren für uns, diese vielen Berichte von Begegnungen. Die Berichte sind vielfältig und zahlreich. Jesus ist einzelnen Männern und Frauen erschienen. Er ist Gruppen von Männern und Frauen erschienen. Gruppen von 200 bis 500. Er ist Freunden erschienen und er ist Gegnern erschienen. Er ist in Häusern und im Freien erschienen, in Judäa, in Galiläa, am Land, in der Stadt, am Morgen, am Abend, mit Ankündigung und ohne Vorankündigung, an einem Berg, an einem See, auf einer Straße. Er ist gesessen, gestanden, gegangen. Er hat gesprochen, gegessen. Man konnte ihn berühren. Er erscheint Erwachsenen, keinen Kindern. Diese Berichte von den Begegnungen sind so zahlreich und verschieden. Das sind Spuren für uns. Und dann natürlich die Auswirkungen bis heute. Seine Lebendigkeit treibt bis heute Menschen an, ihm nachzufolgen und die Welt zum Guten zu verändern. Von Krankenhäusern bis zur Naturwissenschaft, bis zu den Menschenrechten führt die Spur zurück zu diesem leeren Grab. Für uns heute. Es sind Spuren für uns. Ich habe heute hat der Tag super angefangen. Der Radiowecker ist losgegangen und in Ö1 ist mein Predigttext vorgelesen worden. Dann kam ein Interview und ich habe sofort die Stimme erkannt. Eine junge Pfarrerin, evangelische Kirche aus der Nähe von Wien. Man hat sie über die Auferstehung befragt. Und Johanna hat mir dann später erinnert daran, dass diese junge Frau mal bei uns in der Küche gesessen ist und gefragt hat, denkst du, sollte ich Theologie studieren? Und jetzt sitzt sie da im Studio und man fragt sie über die Auferstehung und sie sagt, sie sieht es so wie Sherlock Holmes. Bei Sherlock Holmes ist es ja auch so, wenn man alle unmöglichen Erklärungen ausgeschlossen hat, dann ist die, die übrig bleibt, auch wenn sie uns unwahrscheinlich vorkommt, die Wahrheit. Und so ist es bei uns. Schau die Spuren an. Sei wie Sherlock Holmes. Was erklärt das? Die Spur führt ins leere Grab, führt zur Auferstehung von Jesus. Unser König Jesus besiegt den Tod. Er setzt uns auf seine Spur. Er hinterlässt Spuren seines Sieges. Er lebt. Kennst du die Spuren? Oder machst du einfach die Augen zu? Mach sie auf und schau richtig hin. Und wenn das für dich alles ganz neu ist, dann habe ich für dich ein Geschenk da. Die Gemeinde hat für dich ein Geschenk da. Das müssen wir noch bezahlen. Ist die Ingrid da? Ingrid, bist du da? Okay, dann haben wir ein Problem wieder mit dem Bezahlen. Also oben ist die, okay, gut. Wenn dich das mit den Spuren interessiert und du mehr darüber herausfinden möchtest, als Erwachsener, dann schenkt die Gemeinde, nicht ich, aber du kannst es bei mir dann holen, dir dieses Buch. Das heißt, die Tatsache der Auferstehung und berichtet über viele Spuren. Und wenn dir das schon zu dick ist, dann habe ich auch was Dünneres für dich. Das ist nur so dünn. Das ist ganz komprimiert. Okay? Entweder oder. Aber wenn du die Spuren kennenlernen willst, dann hol dir das später von mir. Die Gemeinde schenkt dir das sehr gerne. Weil wir sehen die Spuren. Die Spuren sind da. Und es ist die Frage, was machst du aus diesen Spuren? Stimmt es wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Ich glaube, es stimmt. Bin überzeugt davon. Mach die Augen auf, schau hin und zieh die richtigen Schlüsse. Und mach das so wie Johannes. Er schaut rein in das Grab und da steht, Vers 8, er sah alles und kam zum Glauben. Wir sind genau in dieser Lage von Johannes. Wir wissen genug. Auch wenn wir Jesus nicht mit unseren eigenen Augen sehen, noch nicht. Aber jeder Mensch wird Jesus mit seinen eigenen Augen sehen. Aber wir sind in dieser Lage. Es ist möglich, es ist vernünftig. Es ist begründet, an Jesus zu glauben, denn es ist wahr. Das Grab ist leer. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Kreuz hat funktioniert. Der Tod ist besiegt. Die Schuld ist bezahlt. Siehst du das? Fangt dein Herz an zu tanzen? Innerlich? Oder geht es dir so wie dem Petrus, der heimgeht voller Angst, weil er es nicht verstehen kann? Siehst du in Vers 19, dass er heimgegangen ist und voller Angst war? Oder geht es dir so wie Maria, von der wir vorhin vorgelesen haben? Sie bleibt blind vor Trauer. Jesus setzt Spuren, erster Teil. Aber er macht mehr. Jesus sucht seine Geschwister. Er will uns ja alle in seine Familie holen und uns zu seinen Geschwistern machen. Er sucht später Petrus und jetzt sucht er die Maria. Er sucht seine Geschwister, die Verse 11 bis 15. Der Sieger über den Tod, der sucht die Menschen, die zu ihm gehören. Und zuerst mal sucht Jesus hier seine Schwester, damit er sie wieder in seine Familie holen kann. Maria Magdalena. Die Frau kommt in der Bibel nicht oft vor. Sie war eine ganz gewöhnliche Jüngerin von Jesus. Kein VIP, very important person. Sie wäre uns vielleicht gar nicht so aufgefallen damals. Wir hätten sie nicht als besonders wichtige Person gesehen. Aber für Jesus ist jede und jeder wichtig. Er sucht jede Frau, jeden Mann, jedes Kind, jeden Menschen, der zu ihm gehört. Niemand ist unbedeutend. Jesus hat den Tod besiegt und jetzt sucht er seine Geschwister. Maria wird ja dauernd gefragt, wen suchst du? Aber wenn wir das da so lesen, dann sehen wir doch, letztlich ist nicht sie auf der Suche, sondern Jesus ist auf der Suche nach ihr. Er sucht sie. Wir merken, dass Jesus sie sucht. Und er sendet seine Boten, Verse 11 bis 13. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, wieder hübsch ordentlich, einer am Kopfende, einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Engel sind da. Engel, das sind Boten Gottes, die Gott aus seiner Welt mit einer Botschaft zu speziellen Menschen schickt. Hey, wisst ihr das? Das habe ich gestern im Standard gelesen. Es gibt in Österreich mehr Menschen, die glauben, dass es Engel gibt, als Menschen, die glauben, dass es Gott gibt. Okay, und das macht null Sinn. Tut mir leid, weil Engel sind Boten von Gott. Ohne Gott keine Boten von Gott. Und Gott schickt hier seine speziellen Boten, genau in diese Situation, extra für die Maria. Woher weiß ich das, dass das extra für die Maria war? Ja, vorher haben ja Petrus und Johannes reingeschaut in das Grab und sie haben keine Engel gesehen. Die sind extra jetzt sichtbar da, gesandt, für die Maria. Und für die anderen Frauen an diesem Morgen. Und so ist Gott. Er schickt auch heute noch seine Boten raus. Manchmal schickt er sogar dich. Und manchmal schickt er mich, vielleicht jetzt gerade in der Situation, bin ich der Bote für dich, der dir sagt, Jesus lebt. Vertraue ihm. Er schickt seine Boten, aber er sucht natürlich auch noch selbst. Er sucht selbst. Vers 14 und 15. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Ich stelle mir das so vor, dass sie vor Trauer gar nicht so richtig hingeschaut hat, wer da war. Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Gott selbst, Jesus, kommt und sucht Maria. Er selbst. Da denke ich immer an den Abschluss. Im ersten Petrusbrief, der mir so viel bedeutet, da steht der Gott aber, aller Gnade aber, wird euch, die ihr eine kleine Weile gelitten habt, er selbst wird euch, die ihr eine kleine Weile gelitten habt, aufrichten, festigen, stärken. Gott schickt seinen Segen nicht, er bringt ihn. So ist unser Gott. Er selbst sucht die Maria, er geht selber los, um seine Schwester zu suchen. Sie sucht ihn, aber dabei wird sie von ihm gefunden, weil er sie sucht, weil er der gute Hirte ist, der loszieht und das eine Schaf sucht, bis er es gefunden hat. Der Sieger über den Tod, der hat den Tod nicht besiegt, dass er dann sich im Himmel bequem und fein machen kann. Er hat ja ganz was anderes vorgehabt. Er ist deswegen Mensch geworden, hat gelitten, gedient, sich aufgeopfert und ist deswegen auferstanden zu diesem einen Ziel, um Gottes Willen Verlorene retten und sie in seine Familie zurückzuholen. Das ist das Ziel von Jesus. Und jetzt sucht er seine Geschwister mit so einer Ausdauer, mit so einer Entschlossenheit, mit so einer Liebe und Selbstlosigkeit. Er sucht auch dich. Dieser Gott sucht auch dich heute. Jesus sucht jetzt noch die Menschen, die ihm gehören. Und das zeigt uns die Sache mit der Maria. Wenn das jetzt von Petrus handeln würde, dann würden wir natürlich denken, weil wir so drauf sind, wir würden denken, naja, ist eh klar. Der König besiegt den Tod und dann ist eh klar. Er geht los und holt seinen Premierminister. Petrus war ja der Leiter der frühen Gemeinde. Klar, dass der König seinen Minister sucht. Aber für die Frau, die für den Wachhund das Trockenfutter einkauft, oder für den Mann, der im Schloss die Aschenbecher ausleert, für den hätte er es nicht gemacht. So denken wir. Weil wir uns nicht so wichtig vorkommen. Das stimmt aber nicht. Jesus, der König Jesus, sucht seine Geschwister, alle seine Geschwister. Wenn du dir unwichtig vorkommst, für Jesus bist du wichtig und er sucht dich. Er sucht auch dich. Er sucht auch mich. Das ist so super, das ist so toll. Ich bin so begeistert von diesem Jesus. Wir haben zu Ostern so ein paar Traditionen als Familie und eine davon ist, wir schauen einen Jesusfilm an. Ich kann keine 5 Minuten einen Jesusfilm anschauen, ohne dass mir die Tränen kommen. Dieser Mann bewegt mich so. Was der sagt, was der tut, wie der auf Menschen zugeht, wie er jeden einladet, sogar solche Schweinehunde und Verräter wie den Matthäus, den Zöllner, sogar zu dem sagt, auch du, komm mit mir. Das ist der anziehendste Mensch, der jemals gelebt hat. Und der sucht mich und der sucht dich. Das ist so toll. Er lebt, er ist lebendig. Er hat den Tod besiegt, damit er dich in seine Familie hineinbringt. Und dazu schenkt er sich selbst. Er schenkt sich selbst. Bei der Maria ist es so, kein Bote, keine Frage, nichts kommt durch diesen Tränenvorhang hindurch. Sie steckt da so tief drinnen im Tal des Todesschattens, in der Verzweiflung. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Damit er, das steht in Hebräer 2, Vers 15, hat den Tod besiegt, damit er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang Sklaven gewesen sind. Und so sind doch wir alle. Wir haben alle Angst vor dem Tod und das bringt uns dazu, die Dinge zu machen, die wir tun. Sklaven sind wir, versklavt durch diese Angst vor dem Tod, weil da ist alles aus. Und deswegen, ja, keine Ahnung, und die einen sagen, und deswegen müssen wir jetzt so viel Spaß wie möglich haben. Oder deswegen müssen wir jetzt schauen, dass unsere Kinder gut geht, wenn wir nicht mehr da sind. Oder deswegen muss ich jetzt schauen, so groß und mächtig zu werden, wie es geht und so reich und so schön. So viel Urlaub zu machen wie möglich. So lang zu arbeiten wie möglich. Weil dann ist alles aus. Das ist die Angst vor dem Tod, die uns versklavt. Und die hat Jesus besiegt. Und da holt er uns raus. Er holt auch die Maria raus. Er ist selber da. Er steht vor ihr, wirklich, tatsächlich, greifbar, hörbar, sichtbar, echt, lebendig, der Sieger über den Tod. Und er spricht in ihr Herz hinein. Vers 16. Jesus spricht zu ihr, Maria. Er spricht in ihr Herz. Jesus hat ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, 27. Hörst du seine Stimme? Jesus ruft auch dich, auch bei deinem Namen. So wie Maria. Und er verspricht Gemeinschaft. Maria wird ihm so ähnlich wie in Matthäus 28 zu Füßen gefallen sein und ihn umklammert haben und ihn umarmt haben. Sie hält ihn fest, aber das ist nicht nötig. Er ist ja eh noch ein Weilchen da. Und außerdem ist jetzt alles neu. Alles ist neu. Sie kann ihn nicht mehr als den Lehrer von früher festhalten. Er kehrt nicht einfach ins alte Leben zurück. Der Tod ist jetzt besiegt, alles wird neu. Er ist der Sieger und es wird eine neue Art von Gemeinschaft geben. Deswegen sagt er da in Vers 17, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern. Jetzt nennt er sie Brüder, weil er sie in seine Familie holt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Er wird zum Vater zurückgehen, auffahren in den Himmel. Das hat er versprochen, darüber hat er auch gesprochen. Und dann wird er den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Das hat er alles versprochen und er wird Wort halten, er hält Wort. Er hat den Tod besiegt und damit ist besiegelt, was er versprochen hat. Es gibt ein neues Leben, ewiges Leben, Vergebung, Freiheit, Freude und den Heiligen Geist. Und er hat versprochen, Vers Kapitel 14, Vers 23, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, sondern ich werde zu euch zurückkommen. Er hat versprochen, dass er die Menschen, die zu ihm gehören, nicht allein lässt. Kommt wieder durch den Heiligen Geist. Und dann verspricht er, dass die Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn besteht, seit immer ist Liebe da. Gott hat Liebe nicht entdecken müssen oder erfinden müssen. Er ist Liebe. Und diese Liebe kommt und wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Der Vater und der Sohn ziehen durch den Heiligen Geist in unser Leben ein. Wir werden in seine Familie hinein adoptiert, hineingenommen, hineingezogen in diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus schenkt sich uns selbst. Das ist sein Geschenk. Er selber. Und das macht uns zu Brüdern und Schwestern. Alles ist wahr, was Jesus versprochen hat. Er wird immer da sein. Er tröstet und er verwandelt. Er verwandelt auch die Maria. Er bringt in Schwung. Er setzt in Bewegung. Er sendet sie mit einer Botschaft raus. Jetzt wird sie zu so einer Art Engel, zu einer Botin mit einer Nachricht von Gott, mit einer Freudenbotschaft, Vers 18. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Jesus ist der Sieger über den Tod. Und das ist wahr. Das stimmt wirklich. Er setzt Spuren. Und ich hoffe, du schaust hin. Hol dir später das Buch, wenn du die Spuren kennenlernen möchtest. Oder wenn du keine Bücher liest, dann schicke ich dir Links zu YouTube-Videos. Aber mach die Augen auf und schau dir die Spuren an. Mach die Augen auf für die Realität. Der Herr ist auferstanden. Jesus ist der Sieger über den Tod. Und er sucht seine Geschwister. Er sucht jede und jeden von uns. Er sucht dich. Du bist für Gott wichtig. Jesus ist der Sieger über den Tod und er schenkt sich selbst. Ostern ist nicht einfach ein extra langes Wochenende mit extra viel Schokolade. Zu Ostern feiern wir. Der König Jesus besiegt den Tod. Und dabei schenkt er sich dir. Er spricht in dein Herz. Er kommt in dein Leben. Er zieht bei dir ein. Er bringt dich in Schwung. Er befreit von der Angst vor dem Tod, die uns lähmt und versklavt. Und er bringt uns in Schwung. Er bringt uns in Schwung. Das wünsche ich mir so für diese kommende Zeit, dass wir das erleben. Wir haben ja letzte Woche eine tolle Gemeindeversammlung gehabt, wo wir einen gewaltigen Jahresrückblick gesehen haben. Und wenn du den Jahresrückblick anschaust, da sieht man Freude und Leid. Ja, alles ist da. Aber man sieht auch, wie der Herr uns in Schwung bringt, was der macht bei uns. Und da ist vieles gar nicht so drauf gewesen bei diesen Bildern. Das ist so toll. Und das wünsche ich mir für euch alle, dass der Herr Jesus euch in Schwung bringt. Dass er in euer Herz hineinspricht, bei dir einzieht und uns gemeinsam in Schwung bringt. Er verspricht, ich bin bei euch alle Tage. Danke, dass das wahr ist. Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir freuen uns und wir staunen darüber, dass du den Tod besiegt hast. Ja, du bist so anziehend, so einzigartig. Hey, ich kann nicht deine Geschichte anschauen oder lesen, ohne dass ich mir wünsche, dass das wahr ist. Aber es ist sogar wahr. Es ist kein Wunschdenken, sondern Realität. Und ich lobe dich dafür. Ich lobe dich, dass du jetzt da bist. Dass du mitten unter uns bist. Dass du zu uns sprichst, uns rufst, uns verwandelst, uns in Schwung bringst. Und das wünschen wir uns so sehr. Dass noch viele Menschen von dir hören. Verwende uns auch als deine Boten. Herr, danke, dass du da bist. Du Sieger über den Tod. Wir wollen dich feiern und dir danken und dir nachfolgen, weil du bist unser König. Amen.